Herzlich willkommen zu Tag Nummer 4 unseres Schocktober Halloween Specials. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Patrick, welchen Film haben wir?
Oh, The Frighteners, zu Deutsch The Frighteners, Herr der Geister.
Okay, also diesen Beititel kenne ich jetzt so nicht. Gut, er ist zwar, wie wir jetzt gesehen haben, alternativ bei Wikipedia hinterlegt, aber ich kenne ihn tatsächlich nur rein unter The Frighteners. The Frighteners ist eine neuseeländische US-Produktion von unserem Altmeister, schon öfter mal erwähnt bei uns, Peter Jackson. 1996 nahm sich Peter Jackson einen ganz besonderen Stoff zur Brust. Der hat das Horrorgenre damals, finde ich, so ein bisschen revolutioniert, dadurch, dass er noch eine ganz gehörige Portion Humor oder schwarzen Humor mit hat einfließen lassen, wurde aus dem Stoff eine richtig geile Horrorkomödie, die sogar einen ganz bitteren Beigeschmack hat. Und zwar geht's um einen Geisterjäger, aber Geisterjäger nicht im Sinne von die Ghostbusters, der mit Protonenstrahlern um sich feuert, sondern der übernatürliche Erscheinungen untersucht und vertreiben möchte.
Exorzismus würde ich sogar behaupten.
Ja, der Geisterexorzist, so in der Richtung. Nur, was seine Klienten, seine Kunden nicht wissen, ist, dass dieser Geisterjäger, perfekt gespielt von Michael J. Fox, ein Abkommen mit drei Geistern hat, die für paranormale Phänomene sorgen sollen bei Menschen zu Hause, die er ja dann natürlich ganz, ja, professionell für den Zuschauer sehr, sehr laienhaft beseitigen soll. Und genau das ist ja das Lustige an dem Film.
Durch den ganzen Charme, sei es jetzt mit der Wasserpistole, mit Weihwasser, das alte Radio, das dann hergenommen wird, um die Frequenzen der Spirituellen aufzutreiben.
Genau, und da hat Peter Jackson ein ganz, ganz gutes Händchen mit seinem Darsteller gehabt. Ich meine, Michael J. Fox spielt gewohnt gut auf. Man könnte ihn sogar sagen, das ist die gealterte Version von Marty McFly.
Ja.
Und wir haben neben Michael J. Fox unseren Uralt-Star Jeffrey Combs. Jeffrey Combs ist bekannt aus Filmen wie Reanimator, Abominable. Er ist aus den, ja, 90er Jahren, ich würde sagen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, aus diesen ganzen Splatter-Filmen bekannt, wie jetzt zum Beispiel auch From Beyond.
Stimmt, ja.
Und Jeffrey Combs findet hier wieder zu alter Größe zurück, indem er einen, wie soll ich sagen, sehr notorischen FBI-Ermittler spielt, der, wie heißt er, Frank Bannister, das Leben schwer macht. Also Frank Bannister ist gespielt von Michael J. Fox. Und nicht nur die beiden Darsteller haben einen wunderbaren Platz in dem Film gefunden, denn John Astin, der Vater von Sean Astin, der den Samwise Gamgee gespielt hat, hat auch wieder einen ganz, ganz guten Platz gefunden. Er hat damals nämlich in der Fernsehserie den Familienvater Gomez Adams in The Addams Family gespielt. Und das ist eine sehr, sehr nette Hommage an diese Zeit. Weitere Darsteller sind zum Beispiel Jake Busey, der Sohn von Gary Busey. Nur Jake Busey spielt hier den Serienkiller Johnny Charles Bartlett und er macht es sagenhaft. Er hat eine Ausstrahlung, die er auf die Leinwand bringt. Er macht diesen Serienkiller, diesen Massenmörder.
Sehr authentisch.
Sehr authentisch und schon beinahe greifbar.
Ja.
Wir kennen ihn aus Filmen wie zum Beispiel Starship Troopers, Staatsfeind Nummer 1, wo er in dem Ermittlungsvan bzw. Observierungsvan immer gesessen ist. Dann sensationelle Rolle in Tomcats, wo er diesen alles durchs Bett jagende, notgeilen Typ spielt. Zum weiblichen Cast zählen wir eine gewisse Dee Wallace Stone. Auch sie hat unglaublich viele Horrorerfahrungen sammeln dürfen. Zum Beispiel 1981 im Film Das Tier. 1982 als die Mutter von Elliot aus E.T., der Außerirdische. Wir hatten sie in Cujo, auch allen einen Begriff. Zum Beispiel die Critters 1986 und vieles mehr. Wie auch vorhin schon zu Jeffrey Combs genannt, Abominable. Auch dort hatte sie eine kleine Gastrolle. Ebenfalls haben wir eine Trini Alvarado. Da kam leider Gottes nach The Frighteners nicht mehr viel. Wir hatten zum Beispiel vor The Frighteners war 1992 The Babe, ein amerikanischer Traum mit ihr, in der es um die Lebensgeschichte von Babe Ruth, dem Baseballspieler, geht. Aber direkt nach The Frighteners kam 1998 Pauly, ein Plappermaul, macht seinen Weg, in dem es um diesen kleinen Papageien geht. Und ja, danach kam so an sich nichts Nennenswertes mehr. Über den Film Frighteners bleibt zu sagen, ursprünglich sollte das eine Geschichte oder eine Episode aus der Fernsehreihe Geschichten aus der Gruft sein, aber Produzent Robert Zemeckis hat das Drehbuch so gut gefunden, dass er daraus gleich einen eigenständigen Film machen wollte und meines Erachtens völlig zu Recht und gelungenermaßen. Für Michael J. Fox war es leider Gottes die letzte große Filmrolle, nachdem er sich dann gleich danach zurückgezogen hat, aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung, die er leider Gottes inzwischen ganz schlimme Ausmaße angenommen hat. Wir wünschen ihm daher alles Gute, ne? Aber zum Film hat er da nochmal volle Arbeit geleistet und meines Erachtens eine seiner besten Rollen, oder?
Ja, natürlich. Also schade, dass diese Krankheit ihn so eingeschränkt hatte, dass er dann nur noch TV-Rollen, Kurzauftritte machen konnte, weil was hätte er noch auch für Filme machen können?
Ja, also ich glaube, da hätte er noch einiges Repertoire offen gehabt. Es bleibt auch zu sagen, der Film spielt zwar in den USA, aber wurde komplett in Neuseeland gedreht.
Ja.
Ich meine, die Landschaft und das ganze Feeling gibt schon ein bisschen neuseeländischen Flair und Touch mit, auch wenn es so ursprünglich gar nicht groß auffällt. Was wir noch als kleinen Fun-Fact haben, ist, dieser Gunnery Sergeant Hartman, der in dem Film The Frighteners als Friedhofswächter auftritt, beziehungsweise als Drill Sergeant auf dem Friedhof auftritt, soll tatsächlich diesen Gunnery Sergeant aus dem Film Full Metal Jacket verkörpern und auch darstellen, der dort begraben wurde und seine Rolle nämlich dort als Drill Sergeant
fortführt
und, finde ich, genauso gut macht. Zwar jetzt nicht so unflätig wie im Film Full Metal Jacket, aber nichtsdestotrotz genauso, ja, gut. Ja gut, wenn wir schon bei Fun Facts sind, dann machen wir gleich weiter. Ähnlich wie ein Alfred Hitchcock hat auch Peter Jackson hier einen Cameo-Auftritt absolviert, wie in, ja, eigentlich all seinen Filmen.
Ja.
Und in The Frighteners ist er tatsächlich in der Kinofassung ab Minute 25:30 zu sehen.
Nachdem Michael J. Fox aus der Redaktion rauskommt, die Tür aufmacht, läuft er genau in seine Arme. Er ist stark gepierst, hat ein geiles Totengräber-Shirt an. Echt super.
Also wenn...
Auf den ersten Blick, du erkennst ihn nicht wirklich. Das ist wie in allen seinen Filmen. Ja. Du denkst, okay, das ist er nicht.
Ganz genau. Ja, aber jetzt so viel dazu. Kommen wir zur Handlung des Films. Im Film The Frighteners geht es um einen, sag ich mal, Geisterbeschwörer, Geisteraustreiber.
Frank Bannister.
Genau, Frank Bannister, gespielt sensationell von Michael J. Fox, der sich mehr schlecht als recht über Wasser hält, indem er bei Leuten, die ihn rufen, privat zu Hause paranormale Phänomene und Erscheinungen analysiert und vertreiben soll. Ja, natürlich gegen ein horrendes Entgelt. Und auch hier wird er von einem Ehepaar gerufen, die Geistererscheinungen bei sich zu Hause wahrnehmen können. Und er kommt natürlich wie ein Profi, mäht natürlich erst einmal den Gartenzaun und den Bonzo, heißt er, glaube ich, den Gartenzwerg des Ehemannes.
Mein Bonzo!
Genau, mein Bonzo! Und analysiert daraufhin zu Hause dieses paranormale Phänomen. Er sagt so, nach einer kurzen Geisteraustreibung, das Problem ist behoben. Doch bevor er geht, sieht er auf der Stirn des Ehemannes wie so eine leicht leuchtende Zahl eingraviert, ne, als wäre die in die Stirn geschnitten. Er kann sich diesen Anblick nicht erklären, aber es ist für ihn auch relativ schnell wieder abgewickelt. Zu Hause merkt der Zuschauer, was tatsächlich vorgeht. Und zwar hat Frank Bannister mit ein paar Geistern ein Arrangement getroffen. Er kann sie sehen, sie können sich mit ihm unterhalten, dass die diese Geistererscheinungen erzeugen sollen, damit die Leute einen Grund haben, ihn zu rufen. Während Frank Bannister zu Hause ist und sich mit seinen Geistern einen weiteren Plan überlegt, stirbt der Ehemann der Frau, der diese eingravierte Ziffer auf der Stirn hat. Und von da an tauchen für Frank Bannister immer mehr Leute auf mit fortlaufenden Zahlen auf der Stirn, die kurz darauf das Zeitliche segnen. Von seinen Geisterfreunden erfährt er, dass der Sensenmann in Fairwater, der Stadt, in der der Film spielt, sein Unwesen treibt. Und von da an versucht er, die Leute zu retten.
Zu warnen.
Nur keiner glaubt ihm, weil er wird ja von der Presse auch als Verrückter dargestellt, als Scharlatan, als Betrüger, was natürlich seine Glaubwürdigkeit immens auf die Probe stellt, beziehungsweise untergräbt.
Nur eine glaubt ihn, die Witwe.
Genau, die Witwe des Ehemannes. Ja? Und genau, nachdem Frank Bannister die Witwe als einzige auf seine Seite bringen konnte, die ihm anhand von unverkennbaren Beweisen Glauben schenkt, versuchen die beiden, den Fall aufzuklären und hinter das Geheimnis des ominösen, mysteriösen Sensenmannes zu kommen. Doch nicht nur der Sensenmann wird zu Frank Bannisters Gegenspieler, auch der ermittelnde FBI-Agent, gespielt von Jeffrey Combs, unglaublich gut gespielt.
Ist neurotisch, ist super.
Wird zu seinem größten Widersacher, denn der hat Frank Bannister schon längst als eigentlichen Täter ausgemacht, indem er sagt, er ist selber ein Mörder geworden, weil er seine Frau damals umgebracht hat. Dessen wird Frank Bannister natürlich auch schon des Längeren bezichtigt.
Aber nie nachgewiesen worden.
Wurde nie nachgewiesen. Und dieser FBI-Agent schafft es immer wieder, Frank Bannister in letzter Sekunde ins Handwerk zu pfuschen. Und die Auflösung dieses Falls könnte, glaube ich, gar nicht schockierender sein. Für den Zuschauer nicht, als auch für Frank Bannister und die trauernde Witwe. Denn am Ende des Films stellt sich heraus, was heißt am Ende, stellt sich relativ schnell heraus, dass dieser Sensenmann ist der hingerichtete Serienkiller und Massenmörder Johnny Bartlett, der sich im Tod weiterer Opfer bemächtigt. Ob Frank Bannister und die trauernde Witwe dem ganzen Spuk Einhalt gebieten können und das Ganze zu einem Abschluss bringen können, da muss sich jeder selber von überzeugen. Im Film The Frighteners, den es unter Umständen sogar in zwei Fassungen gibt. Einmal die Kinofassung mit einer Lauflänge von 110 Minuten und einer Director's Cut-Variante mit 123 Minuten. Der Vorteil ist, die Director's Cut-Fassung ist sogar komplett deutsch synchronisiert und wurde von einem meiner Lieblingsvertriebe, nämlich Turbine Medien, ich grüße euch hiermit, vertrieben, und zwar in einer kompletten 6-Disc Ultimate Edition, in der die Kinofassung und der Director's Cut enthalten sind, inklusive jede Menge Extras, Bonusmaterial und leckere kleine Goodies, wie zum Beispiel die Visitenkarte, die Frank Bannister am Anfang des Films an jeden verteilt, Setfotos, Poster, sensationell. Also, wenn ihr eine Fassung haben möchtet, dann bitte nur die von The Frighteners aus dem Hause Turbine Medien. Der Director's Cut ist eine Erweiterung, die zwar keine Gewaltszenen enthält, aber dafür sehr viele lustige Story-Erweiterungen, die zum Beispiel dieses Verhältnis zwischen Frank Bannister und seinen Geisterfreunden nochmal ein bisschen besser beleuchtet und nochmal ganz, ganz guten Einblick in deren Beziehungen gibt. Also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und klar, die digitalen Effekte sind zwar nicht mehr mit den heutigen Effekten vergleichbar, für die damalige Zeit waren sie aber durchaus angebracht. Sehr, sehr gut auch umgesetzt.
Aber er ist gut gealtert, man kann ihn genauso heute noch gerne anschauen. Es ist nichts Veraltetes, es ist wirklich super dargestellt, in Szene gesetzt. Sei es die Geister, sei es diese Effekte, die erzeugen, die Lichter, die Portale ins Jenseits.
Ja, ist vor allem auch bildlich sehr gut dargestellt. Also gerade, wie du gerade gesagt hast, dieses Portal ins Jenseits.
Am Schluss die Hölle. Ja. Das war nur das Beispiel. Ja, das ist nicht übertrieben, es ist nicht furchteinflößend. Es ist einfach nur, okay,
ich möchte da nicht hin. Ja, es ist so, wie man sich das so ein Portal vorstellt, weil man ja immer von Leuten, die eine Nahtoderfahrung hatten, immer wieder gesagt bekommt, es war ein helles Licht.
Ja.
Und genau so hat Peter Jackson ebenfalls umgesetzt.
Kurz und knapp.
Ja, kurz und knapp. Und es macht auf jeden Fall eine Menge Laune, sich den Film anzuschauen. Also klar, für Kinder ist er nichts.
Nein, aber auch meine Frau, die eigentlich keine Horrorfilme mag, gelacht von der ersten Sekunde bis zur letzten, mitgefühlt mit Frank Bannister.
Ja, ich meine, in früheren Tagen war der Film sogar mit einer FSK 18 versehen.
Ja.
Wurde durch einen Re-Release, also eine weitere Veröffentlichung, neu bewertet und sogar mit einer FSK 16 versehen. Also ihr könnt heutzutage unbesorgt auf die 16er-Variante zurückgreifen. Habt ihr keinen Nachteil davon? Um euch das auch nicht vorzuenthalten, würde ich euch gerne noch zwei Kritiken vorlesen. Zum einen aus der Cinema. Ich zitiere, Ghostbuster-Lehrling Michael J. Fox pfuscht in Peter Jacksons köstlichem Gruselspaß einem spukenden Mörder ins Handwerk. Ähnlich positiv ausgefallen ist es zum Beispiel in der TV Today, die geschrieben haben, in seinem Hollywood-Debüt, das er gleichwohl daheim in Neuseeland drehte, verzichtet Jackson auf Blutbäder und brennt ein Feuerwerk aus groteskem Humor und Horrortricks ab. Zitat Ende. Also dem Ganzen bleibt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist wirklich ein Horrorspaß mit, finde ich, sehr, sehr kreativen Elementen.
Ja.
Gut, er ist vielleicht nicht bei jedem so gut davongekommen, aber ich finde, für sein Hollywood-Debüt hat Peter Jackson eine unglaublich gute Leistung abgeliefert.
Perfekt.
Ja, also einen sehr, sehr unterhaltsamen Gruselspaß.
Er ist nicht intensiv Horror, sondern es ist einfach, er hat seine Gruselmomente, alles legitim, aber es macht von der ersten Sekunde, wo man die Charaktere, sei es Frank Bannister, seine Mitkompagnons, die Geister nennen es jetzt, oder auch die Mitschauspieler, es macht Spaß, diese Leute zu entdecken, mit auf ihre Reise zu gehen. Das ist ein
Film. Das stimmt, ja.
Es gibt wenig Filme, die dir zeigen, was sie vermitteln wollen. Und das ist dieser Film. Er möchte dir diese Geschichte unverblümt, aber einfach herzlich erzählen.
Ja, also das stimmt, da kann ich dir nur beipflichten. Also
du fühlst mit ihm mit, du fühlst mit der Frau mit, wie sie dann verwitwet, die Geister, ihren einzelnen Tod, wo sie, es wird nur kurz angerissen, dass da eine in den 70er Jahren, der Schwarze, oder der andere, der Judge.
Genau, dass der aus dem Wilden Westen eigentlich auch erst stammt. Und der Film hat auf jeden Fall sehr gut nahbare Charaktere. Also es ist keiner dabei, wo man sagt,
das lässt mich kalt.
Das lässt mich kalt, ich hab... Kann mit dem Charakter überhaupt nichts anfangen. Selbst der Massenmörder ist ein, ist ein nahbarer Charakter, wo man sagt, jawohl, da, ich will nicht sagen, habe ich eine Beziehung da dazu oder Sympathien, aber du hast auf jeden Fall...
Du verstehst, warum er es tut?
Ja, auch wenn es eine geisteskranke Aktion ist.
Natürlich, aber es wird auch logisch erzählt, warum er auch weitermacht.
Ja, das stimmt, also...
Also natürlich ist es übertrieben, es ist natürlich Fiktion, aber man kann es nachvollziehen, okay, es ist aufgrund dieser Sache, dass es dann einfach weitergeht.
Ja, genau. Also ich fand die Auflösung dieses Mysteriösen, fand ich so genial, warum er im Jenseits da weitermacht, wo er als Lebender im Endeffekt aufgehört hat.
Ja, und das ist gut erzählt.
Genau, und je länger der Film dauert, kommt natürlich Frank Bannister diesem ganzen Geheimnis immer mehr auf die Schliche. Jedes Puzzleteil, wo er aufs Neue findet, das fügt sich so genial in dieses ganze Bild mit ein.
Ja.
Ich für meinen Teil...
Columbo mit Horrorelementen.
So könnte man es nennen, ja. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wie man einen Film wie The Frighteners zum Beispiel nicht mögen kann. Klar, ist es Geschmackssache, aber ich könnte ihm jetzt jedenfalls auf Anhieb nichts Negatives attestieren.
Er hat Charme.
Ja, also
er hat seine kurzen Gruselmomente.
Ja, perfekt. Aber nicht nur deswegen, sondern man kann dem Film nichts Schlechtes nachsagen. Jeder Darsteller, wirklich vom ersten bis zum letzten, die Hauptrollen, die Nebendarsteller, jeder bringt seine Rolle auf den Punkt und es macht Spaß, den Leuten zuzuschauen. Man sieht förmlich, sie hatten tatsächlich Spaß an dem Film, auch wenn er eine relativ bittere Message hat.
Natürlich.
Aber genau das macht's doch aus, ja?
Aber er war zur damaligen Zeit, Erscheinungsjahr war 1996, Produktionsjahr 94, 95. Aber wie er in die Kinos kam, waren halt andere Filme damals gefragt. Und deswegen hat er auch an den Kinokassen, ist er gefloppt, war in Deutschland sehr wenig in den Kinos oder kaum zu vertreten, hat auch an der Boxoffice nichts wirklich gerissen.
Wobei ich aber sagen muss, ich habe damals das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, weil mich dieses Kinoplakat schon so angesprochen hat.
Ja.
Dieses Gesicht, wo sich durch diese weiße Wand im Endeffekt drückt, das hat mich schon, das hat mich so angesprochen, aber leider war ich mit einer FSK 18 viel zu jung.
Natürlich.
Als dass ich ihn hätte anschauen dürfen. Und ich meine, klar, man hat sich damals tatsächlich, wie du sagst, für andere Filme interessiert. Die waren...
Gut, unser Alter ist da dahingestellt.
Aber die waren einfach interessanter, ja. Ne? Weil man über The Frighteners leider zum damaligen Zeitpunkt kaum
Werbung gemacht hatte.
Und auch sehr, sehr wenig erfahren hat, weil zur damaligen Zeit gab es sowas wie Internet noch nicht.
Nein.
Wo du direkt vor der Kinokasse dir den Trailer nochmal anschauen hättest können oder auf Wikipedia oder Google nochmal nachlesen, worum es geht.
Ja.
Und diese Möglichkeiten haben die Menschen heutzutage.
Wie bei vielen Filmen, wo wir euch präsentieren, erst im Nachhinein Kultstatus erreicht.
Ja, das stimmt. Also Peter Jackson ist ähnlich wie unser John Carpenter, den wir auch jetzt schon öfter erwähnt haben, jemand, der erst für die Heimkinomedien und im Laufe der vergangenen Zeit Kultstatus mit seinen Filmen erreicht hatte. Braindead zum Beispiel.
Genauso,
diese abartig geniale Splatter-Zombie-Komödie, die Peter Jackson in Neuseeland, glaube ich, als allerersten Film gedreht hatte. Die hat erst im späteren Verlauf auch mit ihrer Zensurgeschichte Kultstatus erreicht.
Ja.
Weil Braindead ist ja, glaube ich, auch heute noch verboten in Deutschland, in seiner ungekürzten Fassung.
Ungekürzt, ja.
Was ich sehr, sehr geil finde, ist, es ist jetzt ein 4K-Medium in Amerika angekündigt worden zum Film Braindead. Und wir machen uns alle ja schon sehr große Hoffnungen, dass dieser Film für ein Re-Release nochmal eine Kinoaufführung erhalten wird.
Oh, wie cool, ja.
Und sogar in dieser überarbeiteten Fassung, die dann mehr Film enthalten soll, nochmal veröffentlicht wird. Und aufgrund dieser aktuellen Sehgewohnheiten sogar vielleicht, wenn es nur eine FSK 18er Freigabe ist oder mit der Spio JK ausgezeichnet wird, in ihrer ungeschnittenen Fassung freigegeben wird.
Cool.
Das hoffen wir zumindest. Bleibt aber abzuwarten. Bis dahin würde ich euch auf jeden Fall den Frighteners empfehlen. Ist für Halloween ein unglaublich guter Beitrag.
Ja.
Da man ihn vielleicht in einer, sag ich mal, zu einer früheren Zeit am Abend noch mit den Mädels anschauen kann, ohne viel Blut vergießen, ohne, sag ich mal, diesen psychologischen Horror, wo zum Beispiel auch meine Frau sehr viel Probleme mit hat, weil sie einfach sagt, das erträgt sie einfach nicht.
Endlich, ja.
Also diese übertriebenen Brutalitäten, wie jetzt diese Splatter-Filme, ja, wie jetzt zum Beispiel auch ein Braindead.
Hostel.
Den könnt ihr noch ertragen. Nur Hostel und die wirklich harten Filme, die erträgt leider Gottes nicht ganz so sehr.
Natürlich.
Weil die auch schon zu sehr an der Realität anknüpfen.
Ja.
Aber alles, was sein könnte, Geistererscheinungen, wie jetzt zum Beispiel bei Insidious, das verkraftet sie nicht. Vampire, kein Problem. Zombies, auch kein Problem, weil das Fantasiewesen sind.
Okay.
Ja, aber alles, was sein könnte, und gerade wenn du dann noch so wirklich ausufernde Gewaltexzesse hast, ich glaube, da reiht sie sich zu sehr vielen Mädels und vielleicht auch Jungs ein, die es einfach nicht sehen können.
Wie jeder, wie es mag, oder verträgt, nennen wir es so.
Ja.
Ich bin auch eine Hostel, alles, was darüber hinaus ist, ist für mich. Ich habe es angeschaut, ich muss es nicht nochmal sehen. Ich bin einer, der, du weißt, sehr gerne Horrorfilme guckt, wie du.
Ja.
Aber solange es nicht unbedingt blutig oder...
Ja, es muss ja nicht unbedingt immer in so ausufernden Gewaltspitzen enden.
Der Gruselfaktor, wo ich mich da hinsetze, okay, es muss mich ins tiefe Mark eigentlich erschrecken.
Ja, aber warum denn auch nicht? Also früher gab es ja nur solche Filme.
Warum? Weil es dich fasziniert. Weil es gibt auch schöne Liebesfilme, es gibt schöne Actionfilme, es gibt gute Komödien, aber sie sind alle gleich. Bei Horrorfilmen sagt auch, sie sind alle gleich. Das stimmt nicht.
Nee, definitiv nicht.
Horrorfilm ist jeder einzelne anders.
Würde ich behaupten.
Als bestes Beispiel, was ich dir dieses Jahr zwei Filme empfohlen habe, was ich persönlich an Horrorfilmen mag, wenn ein trojanisches Pferd mit drin ist, wie jetzt bei Weapons oder bei Bring Her Home, wo ich dir empfohlen habe, sind Filmempfehlungen, sind Filme, die zwar im Kino gelaufen sind, aber unter dem Radar. Aber
ja, selbst der, Entschuldigung, Talk to Me, war ja auch so ein Film, der
unter dem Radar weggegangen ist.
Unter dem Radar lief, aber fürs Heimkino ebenfalls ein Geheimtipp war.
Talk to Me, perfekt. Du siehst ihn, er hat seine richtigen Schocker, nicht zu blutig, aber wo du sagst, okay, man kann ihn anschauen. Ich habe auch mit meiner Frau angeschaut, die zwar ein paar Mal zusammengezuckt ist. Ja,
ja gut, aber dafür ist es ja auch ein Horrorfilm. Aber wenn ich zurückdenke an die damalige Zeit, da gab es sowas nicht, dass man mit dem Messer voll draufhält, wie eine Kehle aufgeschnitten wird. Oder
das ist so
übertrieben. Das kam ja erst in den 70er Jahren, in den ganz frühen 80er Jahren mit diesen ganzen Zombie-Wellen teilweise aus Italien auch raus.
Spanien.
Ein Zombie hing am Glockenseil oder Geisterstadt der Zombies, The Beyond etc. Da wurde das ja glorifiziert. Da ging es ja dann
nur noch um diese.
Schlussendens dann nur noch darum zu zeigen, ähnlich wie bei Saw, wie kann man die Leute noch auseinandernehmen.
Ja.
Aber bis damals gab es ja Alfred Hitchcock zum Beispiel.
Ja.
Der hat nur mit Licht und Schatten gearbeitet, Spannungsaufbau, dieser Suspense zum Beispiel, genau. Und er hat zum Beispiel diese Duschszene, in der ja die Frau abgestochen wird.
Nur angedeutet.
Nicht nur angedeutet, sondern du hast ja nur gesehen, wie das Messer an der Kamera vorbeigeht.
Ja.
Und dann hast du bloß den Ausguss gesehen, wo dann das Blut reinläuft. Aber das Witzige ist, das Geräusch wurde erzeugt, indem er auf eine Wassermelone eingestochen hat.
Ja.
Er hat dieses Geräusch aufgezeichnet und in den Film integriert. Und dadurch hat das diesen schmatzenden, ätzenden Sound erzeugt,
ja.
Ja, der wirklich einem zur damaligen Zeit durch Mark und Bein gegangen ist.
70er Jahre.
Ja. Aber der Film Psycho ist aber auch sehr gut gealtert.
Ja, er wirkt heute noch wie damals.
Abartig.
Und deswegen, wo wir darauf hinausgegangen sind, deswegen, es gibt Horrorfilme, man muss sie nicht mögen.
Ja.
Aber wo ich sage, es gibt für mich persönlich, das ist meine Meinung hierzu, sind es Filme, die ich mir gerne, das ist ein Streitthema bei uns zu Hause, wo ich sage, ich schaue mir lieber einen Horrorfilm an, wenn ich alleine bin.
Ja.
Oder auch mit dir, mein Schatz, aufgrund dessen. Weil nein, weil es einfach mich mehr unterhält als jetzt der neueste Marvel oder sonstige Actionfilm, weil ich zu 100% weiß, wie das ausgeht. Bei Horrorfilmen...
Da weißt du es nicht.
Da weißt du es Theoretisch nicht. Du kannst es vermuten, aber zum Beispiel, wo wir jetzt hinaus wollen, ein Horrorfilm mit einem trojanischen Pferd, wo du dann dastehst und dir einfach mal die Füße unter dem Boden weggezogen
werden. Ja, wo du halt so,
damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und das ist genial.
Genau.
Sei es Barbarians, sei es Bring Her Back, sei es Weapon oder Talk to Me.
Oder bestes Beispiel hier unser The Frighteners. Der hat nämlich am Schluss auch einen kleinen Twist, mit dem vielleicht nicht jeder gerechnet hätte.
Ja, seid gespannt.
Selbst eingefleischte Horrorfans oder Thriller-Fans werden überrascht sein, die den Film noch nicht kennen. Also ja. Ich war es damals zum Beispiel. Genau solche Filme liebe ich.
Ja.
Filme, die dir wirklich im letzten Moment noch die Schelle geben.
Die Füße wegziehen. Und dann, wo du denkst, so, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Barbarian, das beste Beispiel,
ja.
Wo du denkst so, what?
Ja, ich meine gut, er hat seinen Spannungsaufbau.
Bring her back. What?
Aber du kriegst am Schluss wirklich so eine Schelle verpasst und Grüße gehen hier auch raus an dich, Sale, mit dem ich mir den Bring Her Back im Kino angeschaut habe. Der hat uns tatsächlich noch ein, zwei Tage danach beschäftigt.
War eine gute Empfehlung.
War eine super Empfehlung und er kommt jetzt dann, glaube ich, gegen Ende des Jahres, im Dezember kommt er.
31.12. wird aber erst ab dem 6.1. ausgeliefert.
Mag sein, aber wie schon gesagt, er kommt Ende des Jahres, kommt er auf Ende Blu-ray Schreine, raus. Ja. Leute, wenn ihr auf Horror steht, auf eiskalten Horror mit Überraschungseffekt, mit Schellengarantie, dann schaut euch den Bring Her Back an.
Oder jetzt, was jetzt im Oktober rauskommt, Weapons.
Weapons habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, den müssen wir mal zusammen gucken. Dann können wir da. Ich
bin auf deine Reaktion gespannt.
Ah, okay, also ich bin ja auch gespannt, weil meine Schwester, Grüße auch an dich, Alex, die hat gesagt, sie ist gespannt, was ich zu dem Film sage, aber das kann ja alles bedeuten. Ja? Entweder finde ich den so unglaublich mies, dass ich sage, absoluter Schrott.
Es gibt beide Lager, wo sagen, es ist super, der andere sagen, was ist das für ein Schmarrn. Ich finde einfach, das ist wie ein trojanisches Pferd, wo du dann einfach nur denkst, so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und okay.
Und ja, das ist gut.
Ich bin gespannt, es soll ja ein zweiter Teil auf sich hierzu folgen. Ist jetzt schon angekündigt, auch, was haben wir jetzt, 25, 27 soll ins Kino kommen. Die Vorgeschichte sozusagen.
Hierzu. Naja, okay, ja. Freunde der Nacht, das war Teil Nummer 4 unseres Halloween-Specials. Seid auf morgen gespannt. Wir haben morgen wieder einen unglaublich guten Film für euch. Bis dahin wünsche ich euch was.
Bleibt gesund.
Der Podcast war auch heute wieder sehr kurz, aber dafür habt ihr uns jeden Tag. Und ich glaube, das ist besser, als wenn wir euch eine ganze Stunde pro Tag beschallen. Deswegen freut euch auf morgen. Bis dahin.
Servus.
Ciao.